Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über Russlands Krieg gegen die Ukraine, der sich an diesem Freitag jährt. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, am 24. Februar 2022 begann Putin seine zweite Invasion der Ukraine nach der Annexion der Krim und dem Einmarsch in den Donbass 2014. Sein Krieg bringt viel Leid über die Menschen vor Ort. Mehr als 13 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind auf der Flucht, viele davon im Ausland. Beginnen wir mit der großen Frage. Gibt es deiner Meinung nach ein realistisches Szenario für ein baldiges Ende des Krieges?
Klaus, ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Russland wirft neue Reserven an die Front und erzielt unter großen Verlusten offenbar einige kleinere Geländegewinne. Die Ukraine bereitet sich wie im vergangenen Sommer auf eine Gegenoffensive vor, deren Erfolg wahrscheinlich sehr davon abhängt, wie schnell wir der Ukraine modernere Waffen liefern. Sollte die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive recht erfolgreich sein, zum Beispiel indem sie die Landverbindung vom Donbass zur Krim kappt und zudem durch weitreichende Waffen die Brücke von Kertsch zwischen Südrussland und der Krim zerstört, dann könnte Russland vielleicht so in Bedrängnis kommen, dass Putin sich um einen Ausweg bemühen müsste. Dann hätten Verhandlungen noch in diesem Herbst wohl eine Chance. Möglich ist das, durchaus. Ist es wahrscheinlich? Ja, vermutlich unter 50%. Einerseits schickt Putin immer mehr russische Rekruten an die Front, die vielfach offenbar als Kanonenfutter mit begrenztem militärischem Wert eingesetzt werden. Andererseits stattet der Westen die Ukraine ja Schritt für Schritt mit besseren Waffen aus. Dieser Wettstreit zwischen diesen beiden Entwicklungen kann sich wohl noch einige Zeit hinziehen. Ende des Krieges in diesem Jahr möglich, aber derzeit noch nicht mit einer Wahrscheinlichkeit offenbar von über 50%.
Dann schauen wir jetzt auf die aktuellsten Entwicklungen. US-Präsident Joe Biden besuchte am Montag überraschend Kiew. Er sicherte der Ukraine zu, sie so lange wie nötig zu unterstützen, auch mit zusätzlichen Waffenlieferungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar. Wie wichtig ist es, dass die USA und Europa die Ukraine weiter unterstützen, obwohl der Rückhalt in der Bevölkerung dafür auf beiden Seiten des Atlantiks offenbar etwas abgenommen hat? Und sind unsere Hilfsmilliarden wirtschaftlich betrachtet für uns eine Belastung oder eine sinnvolle Investition?
Nun, die Hilfe des Westens der Demokratien für die Ukraine ist sehr wichtig. Ohne die Hilfe der freien Welt könnte sich die Ukraine wohl nicht hinreichend gegen Putin und Russland wehren. Zugesagt an Hilfen sind bisher laut einer Aufstellung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 73 Milliarden Dollar aus den USA, das ist militärische und zivile Hilfe, 55 Milliarden Dollar aus der Europäischen Union und ihren Mitgliedsländern. Dazu kommen weitere Beiträge, beispielsweise mindestens 15 Milliarden Dollar vom Internationalen Währungsfonds sowie Zahlungen aus Ländern wie Großbritannien, Kanada und Norwegen. Das sind schon größere Beträge. Aus wirtschaftlicher Sicht für uns ist, glaube ich, die Hilfe für die Ukraine eine äußerst sinnvolle Investition, nicht nur in unsere eigene Freiheit und Glaubwürdigkeit, mehr noch wohl in unsere eigene Sicherheit. Russland ist die einzige Macht, die Europa militärisch bedrohen könnte. Je mehr wir der Ukraine helfen, sich zu wehren, desto weniger wird Putin danach an militärischen Kapazitäten haben, um uns selbst bedrohen zu können. In gewissem Sinne sind Waffen für Kiew also die beste Investition in unsere eigene Sicherheit.
Dann blicken wir jetzt auf die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, natürlich neben all den Tragödien, die er mit sich bringt. Kannst du in etwa beziffern, was der Krieg Deutschland im vergangenen Jahr gekostet hat?
Klaus, es gibt viele verschiedene Arten, die Kosten zu berechnen. Ein Beispiel. Ich habe mal unsere eigenen Prognosen uns angeschaut. Was hatten wir Mitte Februar, also kurz vor Kriegsbeginn, gesagt zur deutschen Wirtschaft im Jahr 2022? Und was ist dann das tatsächliche Ergebnis? Wir hatten unmittelbar vor Kriegsbeginn gesagt, dass die deutsche Wirtschaftsleistung Ende des Jahres 2022 real, also bereinigt um die Inflation, um 4,9% höher sein würde als im Schlussquartal 2021. Tatsächlich geworden ist es dann nur ein realer Zuwachs von 1,1% im Jahresverlauf. Für das Gesamtjahr macht das einen Unterschied von etwa 80 Milliarden Euro aus. Das ist eine ganze Menge. Oder etwas anders ausgedrückt, vor Kriegsbeginn zeichnete sich für Deutschland für 2022 eine Inflationsrate von durchschnittlich 3,6% ab. Als Folge der Explosion der Energie- und Nahrungsmittelpreise im Zuge von Putins Krieg wurden es dann aber 8,7% Inflation im vergangenen Jahr. Das haben viele Bürger schmerzhaft zu spüren bekommen. Leider vor allem die Menschen am unteren Ende der Einkommensskala, die einen vergleichsweise hohen Anteil ihres Einkommens ja für Energie und Nahrungsmittel ausgeben müssen.
Hierzu eine Anschlussfrage. Wie sehr werden die Folgen des Krieges die deutsche und europäische Konjunktur in diesem Jahr prägen?
Nun, die hohen Preise schmerzen immer noch sehr, aber das Schlimmste haben wir bald hinter uns. Die Gasspeicher sind ja besser gefüllt, als sie es in den letzten 6 Jahren zu dieser Jahreszeit waren. Der milde Winter hat geholfen, aber noch mehr geholfen hat, dass wir wirklich echte Einsparungen haben. Wir verbrauchen weniger Gas. Das Risiko, dass wir im kommenden Sommer noch einmal einen Gasmangel für den Winter danach diskutieren oder befürchten müssen, ist zwar nicht ganz verschwunden, aber ist deutlich geringer geworden. Die Ausgangslage, um im Sommer unsere Speicher wieder zu füllen, ist jetzt weit besser als am Ende der letzten Heizsaison. Für die Europäische Union werden wir vermutlich die jetzige Heizsaison beenden mit einem Füllstand der Gasspeicher von mindestens 55%. Das wären 30 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Damit ist die Ausgangslage jetzt wesentlich besser als vor einem Jahr. Ich denke deshalb, dass dieser Gasschock, der Gaspreisschock und auch diese Angst vor einem Gasmangel, dass das nun wirklich weichen wird und damit die Konjunktur, der Aufschwung im Verlaufe des Jahres 2023 wieder an Fahrt gewinnen kann. Ende des Jahres sind wir in der Eurozone und Deutschland dann wahrscheinlich wieder in etwa da, wo wir waren, bis Putin ab Juni die Gaswaffe gegen uns gerichtet hat, nämlich bei einem soliden Aufschwung mit Wachstumsraten oberhalb des langfristigen Trends, aber leider dann von einem Niveau aus, das deutlich niedriger ist, als es ohne Putins Krieg gewesen wäre.
Wie gut haben Deutschland und die EU die Herausforderungen des Krieges insgesamt gemeistert?
Klaus, es gibt wie üblich viel Kritik im Detail, die sehr berechtigt ist. Der Tankrabatt in Deutschland war beispielsweise blanker Unsinn. Aber alles in allem haben Deutschland und die EU die Herausforderung relativ gut, sogar erstaunlich gut gemeistert. Übrigens ähnlich, wie das letztlich auch in der Pandemie der Fall war, bei allen Problemen, die es im Detail auch dort gab. Wir haben keinen Gasmangel derzeit. Wir sehen keinen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Wir sehen keine große Insolvenzwelle. Die deutsche Gas- und Strompreisbremse macht Sinn. Wir haben spürbare Sanktionen gegen Russland, die dem Land auch schaden, die zwar nicht den Krieg beenden, die aber doch die Möglichkeit Russlands, gerade moderne Technologie für seine Waffen zu bekommen, diese Möglichkeit erheblich einschränken. Alles in allem haben Deutschland und die EU bisher die Herausforderung recht gut gemeistert. Leider ist sie noch nicht vorbei.
Der Krieg ist auch eine Belastungsprobe für die Europäische Union und für die NATO. Joe Biden sagte gerade, die NATO stehe sinngemäß so stark da wie noch nie. Wie steht es um den Zusammenhalt aus deiner Sicht?
Ja, Joe Biden hat recht. Alles in allem ist der Zusammenhalt der NATO und auch der Europäischen Union eher unerwartet gut. Es gibt klare und gemeinsame Antworten auf Putins Krieg. Natürlich, Ungarns Viktor Orban schießt gelegentlich quer in der Europäischen Union. Aber letztlich hat auch Ungarn die Sanktionspakete nicht verhindert. Orban hat sich nur einige Ausnahmen für sein Land hier und da einräumen lassen. Was die NATO betrifft, alles in allem ist der Zusammenhalt wohl tatsächlich gestärkt. Europa und Nordamerika wissen wieder besser als zuvor, wofür sie den Nordatlantikpakt brauchen. Schweden und Finnland haben den Beitritt beantragt und werden die NATO stärken. Auch wenn hier die Türkei diesen Schritt formal noch blockiert, so ist doch klar, dass die NATO und Schweden und Finnland sich im Falle eines Falles wohl gemeinsam gegen Putin wehren würden. Also der Zusammenhalt ist bisher recht gut.
Holger, lass uns zum Abschluss über die Zukunft der Ukraine sprechen. Wenn es trotz aller heutigen Zweifel eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages einen verlässlichen Waffenstillstand geben sollte, wie wären dann die Aussichten für die Ukraine?
Ich denke, dass alles in allem die Aussichten für die Ukraine recht gut wären. Die Welt sieht ja jetzt, dass in der Ukraine motivierte, gut ausgebildete Menschen mit viel Erfahrung, gerade im digitalen Bereich, sehr gut westliche Technologie einsetzen können, mit großem Effekt. Und wenn es dann nicht mehr darum geht, westliche Panzer, westliche Waffen einzusetzen, sondern vielleicht Maschinen, dann wäre es doch in der Ukraine ein guter Investitionsstandort für Unternehmen, ausgebildete Menschen, die wissen, wie man westliche Technologie, Spitzentechnologie bedient. Ich denke, dass die Ukraine bei Kriegsende oder zumindest im Falle eines verlässlichen Waffenstillstands ein Investitionsmagnet werden könnte und damit insgesamt die Wirtschaft eine Entwicklung nehmen könnte, wie sie zuvor ja schon Polen genommen hat, nämlich von einem relativ rückständigen Land nach dem Fall des Kommunismus zu einem Aufholland innerhalb Europas mit guten Perspektiven.
Das klingt ermutigend. Was wäre dabei die Rolle der Europäischen Union und welche Folgen hätte ein Ende des Krieges für die Wirtschaft der EU?
Nun, die Europäische Union muss wohl den Wiederaufbau der Ukraine zu einem erheblichen Teil finanzieren. Es ist zu hoffen, dass auch Zahlungen aus Russland, beispielsweise blockierte Konten, da eine Rolle spielen können. Aber vermutlich wird die Europäische Union wohl nicht darum herumkommen, erhebliche Finanzmittel aufzubringen für den Wiederaufbau der Ukraine. Auch wenn dies bedeuten würde, dass wir für diese spezielle Aufgabe auch neue gemeinsame Anleihen brauchen. Ein Beitritt der Ukraine zur politischen Union ist im Schnellverfahren wohl nicht möglich. Aber darauf kommt es auch nicht so sehr an, zumindest nicht im wirtschaftlichen Sinne. Was die wirtschaftlichen Perspektiven betrifft, so ist es wichtig, dass die Ukraine schnell und nahezu vollständig in den gemeinsamen Markt integriert wird. Das gäbe eben einen kräftigen Investitionsschub für die Ukraine. Das wäre gut. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft der EU, wenn der Krieg zu Ende wäre, nun, ich würde sagen, insgesamt leicht positiv. Aber so groß wären die Auswirkungen nicht mehr, denn wir haben uns ja bereits von Russland abgekoppelt. Insofern spielt das Kriegsgeschehen derzeit für unsere Wirtschaft keine große Rolle mehr. Wir liefern kaum noch Waren nach Russland. Wir beziehen kaum noch Energie aus Russland. Der leicht positive Effekt eines Kriegsendes für die Wirtschaft der EU wäre wohl kurzfristig, dass ein Kriegsende etwas die Zuversicht der Verbraucher und Unternehmen stärken würde. Und langfristig würde eine rasche Integration der Ukraine in den europäischen Binnenmarkt auch gute Folgen haben. So wie ja auch die schrittweise Integration Polens und anderer ostmitteleuropäischer Länder in den Binnenmarkt auch für Deutschland neue Potenziale für Handel und Arbeitsteilung eröffnet hat.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Es war die 144. und Holger, ich muss gestehen, als wir damals begannen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass wir anlässlich eines einjährigen Jahrestages von Krieg in Europa eine Sonderfolge machen mit dem Schwerpunkt. Vielen, vielen Dank auch bei diesem Anlass für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir über Wachstum, Inflation und Geldpolitik in den USA und Europa. Und damit verabschieden wir uns heute von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@behrenberg.de. Und wie immer gilt, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.